Stell dir einmal vor, du bist zu einem Gottesdienst in einer asiatischen Hausgemeinde eingeladen. Kein ganztägiger Bibelunterricht, einfach nur ein normaler, dreistündiger Gottesdienst am späten Abend. Der asiatische Gläubige, der dich begleitet, gibt dir aber eine genaue Anweisung. Zieh eine dunkle Hose an und eine Jacke mit einer Kapuze. Wir setzen dich hinten in ein Auto hinein und bringen dich in ein Dorf. Bitte lass deine Kapuze auf und halte deinen Kopf immer gesenkt. Dann kommst du im Schutz der Nacht in ein Dorf an. Ein anderer asiatischer Christ holt dich am Auto ab und sagt, komm mit. Mit der Kapuze über den Kopf zwängst du dich aus dem Auto und schaust immer nur nach unten. Du gehst los, wobei du die Füße des Mannes, der dich begleitet, nicht aus den Augen lässt. Und er leuchtet mit einer kleinen Taschenlampe und er läuft einen langen und gewundenen Pfad hindurch. Und je weiter du kommst, umso mehr Schritte hörst du um dich herum. Dann biegst du schließlich um in eine Ecke und trittst in einen kleinen Raum. Obwohl er klein ist, haben sich ca. 60 Gläubige hineingequetscht. Von süßen kleinen Mädchen bis zu 70-jährigen Männern sind alle Altersgruppen vertreten. Sie sitzen entweder auf dem Boden oder auf kleinen Hockern, Schulter an Schulter eng zusammengeengt mit ihrer Bibel auf dem Schoß. Und an der niedrigen Decke hängt eine ganz kleine Lampe. Das ist die einzige Lichtquelle in diesem Zimmer. Es gibt keine Verstärkanlage, kein Musikteam, keine Gitarre, kein Unterhaltungsprogramm, keine gepolsterten Stühle, weder Heizung noch Klimaanlage. Nur Gottes Volk mit Gottes Wort. Und so seltsam das klingt, das ist genug. Gottes Wort ist genug für Millionen von Gläubigen, die sich in solchen Hausgemeinden versammeln. Sein Wort ist genug für Millionen anderer Gläubige, die sich im Dschungel Afrikas, im Regenwald Südamerikas oder in den Städten des Nahen Ostens treffen. Aus diesem dreistündigen Vortrag wird der Gottesdienst bis spät in die Nacht geführt. Und am nächsten Tag, die Christen bitten dich, am nächsten Tag wiederzukommen, und am nächsten Tag bitten sie dich schon früh morgens zu kommen. Und auch dieser Gottesdienst geht wieder bis spät in die Nacht. Und so hat die Gemeinde wenige Tage mit einem amerikanischen Prediger verbracht, der darüber berichtet hat. Und er hat ihnen das Neue und Alte Testament, so gut es konnte, die wichtigsten Geschichten nahegebracht. Und diese Menschen, er hat es in ihnen gesehen, die hatten einen Hunger nach dem Wort Gottes. Sie wollten, dass das Wort Christi reichlich in ihnen wohnt. Und darum geht es auch heute in meinem Predigttext. Wir werden uns heute den Kolosserbrief weiter betrachten, und zwar in Kapitel 3, die Verse 17 und 16. Das ist mein Predigttext heute. Doch damit wir den ganzen Kontext verstehen, werden wir nochmal die Verse von 1 bis 17 lesen. Schlag mit mir auf Kolosser Kapitel 3, um die Verse 1 bis 17 zu lesen. Es ist die Seite 1331. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensart aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skythier, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn wir uns den ganzen Kolosserbrief anschauen, dann merken wir, dass die ersten zwei Kapitel sehr viel Lehre enthalten. Und nun im Kapitel 3 kommen wir direkt zu praktischen Anweisen. Wenn wir den ersten Vers im Kapitel 3 anschauen nochmal, dort steht am Ende, so sucht das, was droben ist. Es ist auch eine Aufforderung. In Vers 2 geht es weiter. Trachtet nach dem. Vers 5. Tötet daher eure Glieder. Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Vers 9. Lügt einander nicht an. Vers 12. So zieht nun an als Gottes Auserwählte. Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander. Vers 14 zieht die Liebe an, Vers 15 sei dankbar, Vers 16 lasst das Wort Christi und Vers 17 tut alles im Namen des Herrn. Und in diesem Brief geht, oder in den weiteren Versen, gibt er noch viele weitere praktische Anweisungen, die wir zu tun haben als Christen. Und wir haben das letzte Mal in der Predigt aus Kolosser gehört, dass deine Stellung in Christus, deine Heiligung durch Christus und deine Verbundenheit in Christus dich befähigt, ein siegreiches Leben für Gott zu führen. Du bist in der Lage, die sündigen Eigenschaften, die er erwähnt hat, in Kapitel 3 abzulegen und bist in der Lage, die Eigenschaften anzuziehen, von denen er schreibt, Liebe, Demut, Langmut, Freundlichkeit und herzliches Erbarmen. Und dann schließt er diesen Abschnitt von Vers 3 damit ab, dass die Liebe das Band der Vollkommenheit ist und dass der Friede Gottes dich führt. Und nun kommt er zu Vers 16 und 17, die Folgen aus diesem Predigttext. Ich möchte es nochmal lesen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesu Christi. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das Thema meiner heutigen Predigt habe ich genannt oder als Frage formuliert, lässt du das Wort Christi reichlich in dir wohnen? Lässt du das Wort Christus reichlich in dir wohnen? Und wir werden uns zu diesem Thema zwei Punkte anschauen. Und du solltest aufmerksam zuhören, damit du weißt, wie das Wort Christi in dir wohnen sollte und zu was es dich führt. Das sind auch meine zwei Punkte. Der erste, wie soll das Wort Christi in uns wohnen? Und der zweite Punkt, zu was führt uns das Wort Christi? Und ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt. Wie soll das Wort Christi in dir wohnen? Sehr oft passiert es, dass wir Bibelstellen einfach schnell überfliegen und gar nicht ihren Inhalt begreifen. Und eine Aufforderung an euch ist von mir, bitte lest nicht einfach nur schnell über den Vers 16 hier drüber, sondern wirf einen genauen Blick drauf. Der Apostel Paulus fordert etwas von dir in Vers 16. Er sagt, lasst. Und wenn es eine Aufforderung gibt, dann stellt sich natürlich auch die Frage, folgst du dieser Aufforderung? Tust du es? Lässt du das Wort Christi reichlich in dir wohnen? Doch was ist mit dem Wort Christi gemeint? Hier spricht Paulus von dem Evangelium Christi, die Lehre über Christus, dem Sohn Gottes und seinem Erlösungswerk. Das Wort Christi ist das Wort Gottes mit der Botschaft über Jesus Christus selbst. Es ist nicht so, dass das Wort Christi dem Wort Gottes gegenübersteht oder dass sie gegeneinander stehen. Das Wort Christi ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und so können wir auch sagen, dass es hier um das Wort Gottes geht. Martin Luther übersetzt den Vers 16 so: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und wenn man so diese Übersetzung liest, dann könnte man meinen, na, das geht nicht um einen persönlich, sondern ja, um die Gemeinschaft oder um die allgemeine Gemeinschaft, sage ich mal. Wir haben ja die Bibel unter uns oder vor uns liegen. Bei uns wird aus der Bibel gepredigt. Das Wort Gottes ist also unter uns, von dem hier Paulus spricht. Deswegen finde ich die Schlachterübersetzung hier ein bisschen besser, weil der Vers hier auf einzelne Gläubige bezogen wird. Das Wort soll in euch sein und damit meint es in jedem Einzelnen von uns und natürlich auch in der Gemeinschaft. Du sollst das Wort Gottes nicht einfach nur hören, sondern es aufnehmen. Du sollst es ausleben oder danach leben, danach handeln, in dem Wort Gottes vertraut sein und es mit anderen teilen. Und was du natürlich nicht vergessen darfst, ist das Wort in diesem Vers reichlich. Es geht also nicht nur darum, dass das Wort Christi eine Art Besucher bei dir ist und ab und zu mal vorbeischaut. Es muss reichlich in dir wohnen. Es sollte dein Haus füllen mit seiner Anwesenheit. Man bemerkt sehr oft, wenn man Menschen besucht oder selber Besuch bekommt und sich in den Häusern umschaut, so sind die Häuser meistens geschmückt mit Bildern an der Wand. Und diese Bilder dienen meistens als Erinnerung für schöne Momente, die man erlebt hatte. Wir haben diese Bilder ständig vor Augen, wenn wir nach Hause kommen oder beim Abendessen schauen wir sie an. Man lässt auch andere Menschen, die einen besuchen, an diesen Momenten teilhaben, denn sie schauen sich auch diese Bilder an. Manche fragen auch, oh, wann habt ihr das gemacht oder was ist da passiert? Und dann erinnert man sich an diesen Moment und erzählt darüber. Wenn wir dieses Bild übertragen, dann sollte es so sein, dass unser Haus voll mit Bildern ist, auf denen Bibelverse zu finden ist. Wenn ich auf diese Wand schaue, dann sehe ich Bibelverse mit der Gnade Gottes. Die Gnade, die mich errettet hat, die mich überführt hat von meiner Sünde und mich zu Gott gebracht hat. Und wenn ich auf diese Wand schaue, dann sehe ich Bilder mit Bibelversen aus den Psalmen. Verse, die mich getröstet haben in meiner schwierigsten Lage. Verse, die mich ermutigt haben, weiterzumachen, an Gott zu glauben und festzustehen auf sein Wort. Das Wort Gottes sollte reichlich in uns wohnen. Es bedeutet ständig, damit umgeben zu sein, sich daran zu erinnern, über das Wort Gottes mit anderen Menschen zu reden. Und so wie man im Dunkeln, ich denke, die meisten von uns schaffen es, dass sie im Dunkeln in ihrer Wohnung ohne Licht auskommen, dass sie wissen, wo was ist. Genauso sollten wir mit dem Wort Gottes vertraut sein. Du kannst dir also sicher sein, dass das Wort reichlich viel mehr bedeutet, als nur die Bibel zu lesen. Es ist sie zu studieren, auswendig zu lernen, vertraut mit ihr zu sein, nicht wie ein mystisches Buch aufzuschlagen, mit dem Finger draufzudrücken und das als Gottes Wort für mich heute zu nehmen. Es bedeutet, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, um in schwierigen Situationen gestärkt zu werden im Glauben durch das Wort Gottes. Ich musste etwa vor 7 Jahren Rechenschaft ablegen für meinen Glauben vor 2 Leitern einer Jugendgruppe. Ich war erst gerade zum rettenden Glauben gekommen und mein Vater hatte das bemerkt, dass ich nicht so glaube wie er hat es den Jugendleitern gesagt, dass sie mit mir darüber reden, damit sie herausfinden, wie ich glaube. Ich habe daran geglaubt, dass Gott aus Gnade rettet ohne Werke und dass der Glaube an sein Erlösungswerk Gott in mir bewirkt hat und in mir die Sündenerkenntnis hervorgebracht hat. Und ich hatte sehr viel Angst vor dem Gespräch. Ich dachte mir, das sind die Jugendleiter, die kennen sich ja in der Bibel aus. Sie unterweisen andere Jugendliche in dem Wort. Und ich, wer bin ich? Ich habe erst angefangen, die Bibel so richtig zu studieren, zu begreifen, was Gott in seinem Wort mir sagt. Kann ich denn meinen Glauben wirklich, oder kann ich meinen Glauben richtig vor ihnen bezeugen? Das war meine Angst. Und ich habe angefangen, Bibelstellen auswendig zu lernen, damit ich von der Lehre der Gnade Zeugnis geben kann. Ich war zwar in dem Gespräch mit diesen zwei Jugendleitern immer noch nervös, aber durch das Auswendiglernen der Verse hatte ich biblische Argumente, die meinen Glauben gestärkt haben. Ich stand auf einem sicheren Fundament, auf dem Wort Gottes, auf der Gnadenlehre und war mit ihr vertraut. Und das Interessanteste ist, am Ende dieses Gesprächs haben die Jugendleiter mich angeklagt. Seit wann lese ich denn überhaupt die Bibel so? Oder seit wann habe ich ein solches Interesse für die Bibel bekommen? Es war für mich mehr ein Lob als eine Anklage. Das Wort Christi reichlich in einen wohnen zu lassen, bringt uns dazu, dass das Wort Gottes uns leitet auf diesem irdischen Weg in das ewige himmlische Reich Gottes. Vielleicht gibt es Menschen, die du kennst, die von etwas begeistert sind, von ihrem Hobby oder von ihrer Arbeit, und sie können Tag und Nacht darüber reden. Wenn jemand zum Beispiel das Fahrradfahren als Hobby hat, dann kann er dir alles über das Fahrradfahren erzählen. Welche Reifengröße gut für deinen Körperbau ist, welche Strecken er schon gefahren ist und welche gut sind. Ja, bis in das kleinste Detail kann er dir alles sagen. Die Marke, die gut ist für eine Fahrradkette, bis zum Schraubendrehmoment der Pedale. Er kennt alles. Und das zeigt, oder dieser Mensch gibt uns ein Bild davon, dass er sich viel Zeit nimmt, um sich mit etwas zu beschäftigen. Es ist ihm etwas wichtig und er verbringt Zeit damit. Doch versuch du mal so viel Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen, wie zum Beispiel mit der Lesen der Zeitung oder die Zeit, die du sinnlos an deinem Handy verbringst. Opfere mal so viel Zeit für das Bibelstudium, wie du Zeit für dein Hobby opferst. Du würdest dann viel mehr über das Wort Gottes reden und das nicht einfach nur im Gottesdienst, sondern überall, wo du dich befindest. Es wird dann so, als ob du mit Abraham sprichst oder dich mit David über das Thema Leid und Freude austauscht. Spurgeon sagte zu diesem Vers: Die Bibel sollte wie dein bester Freund sein. Ich kann wirklich sagen, dass es kaum jemanden in der Welt gibt, den ich so gut kenne wie David. Als ich die Schatzkammer Davids geschrieben habe, da habe ich Jahr für Jahr in diesem reichen Buch der Psalme gearbeitet. Und ich kann dir versichern, dass David und ich ziemlich vertraute Freunde sind. Ich glaube, ja, ich weiß mehr über ihn als über jeden, als über irgendeinen anderen Menschen, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich kenne seine Verfassung und seine Erfahrung, die er bei seiner schweren Sünde hatte. Und ich kenne auch die Gnade, die sein Geist erfahren hat. Ich möchte, sagt Spurgeon weiter, dass du mit Menschen aus der Bibel so vertraut bist. Vielleicht mit Johannes oder Maria. Setz dich mit ihr zu den Füßen Jesus oder mit Martha. Ja, es wird dir nicht wehtun, die Bekanntschaft mit Martha zu machen. Er spricht weiter, Spurgeon: Versuch so voll wie nur möglich mit dem Wort Gottes zu werden, dass du davon überläufst. Es kann nichts aus dir herauskommen, wenn es gar nicht in dir drin ist. Wenn du nicht mit dem Wort Gottes vertraut bist, dann kannst du das auch nicht in deinen Gesprächen mit anderen Menschen benutzen. Soweit sein Zitat. Doch in diesem Vers 16 finden wir noch einen weiteren wichtigen Punkt. Und dieser Punkt wird erst deutlich, wenn wir auch die Parallelstelle dazu betrachten. Derselbe Apostel Paulus schreibt an die Epheser in Epheser 5, Verse 18 bis 20, die möchte ich für uns vorlesen. Epheser 5, die Verse 18 bis 20, dort steht am Ende von Vers 18: Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. In dieser Parallelstelle in Epheser spricht Paulus über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und viele nehmen diese Bibelstelle und denken, dass hier etwas Übernatürliches gemeint ist. Die Erfüllung im Heiligen Geist bedeutet, irgendeine übernatürliche Erfahrung zu machen. Und wenn du sowas noch nie in deinem Leben erlebt hast, dieses Übernatürliche, ja, dann warst du noch nie erfüllt in einem Heiligen Geist. Doch wenn wir jetzt beide Bibelstellen ganz genau anschauen, dann wirst du feststellen, dass das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist bedeutet, das Erfülltsein mit dem Wort Christi. Beide Verse sind identisch und vom gleichen Autor. Es ist zwar nicht das gleiche griechische Wort, das Paulus hier benutzt, aber es ist vielmehr, dass die Bibelstelle in Kolosser eine Auslegung der Bibelstelle in Epheser ist. Wenn du dich also mal gefragt hast, was meint der Apostel Paulus mit dem Erfülltsein vom Heiligen Geist in dieser Bibelstelle von Epheser? Dann musst du nur noch eine andere Bibelstelle suchen, in der er dir die Erklärung gibt. Und das ist eben ganz genau so bei diesen zwei Bibelstellen. Sie sprechen über das gleiche Thema und sie sind vom gleichen Autor. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, was ist der Kontext des Kolosserbriefs? Die Gemeinde wurde von Irrlehrern angegriffen. Diese haben versucht, die Christen in Kolossä mit ihrer Philosophie oder mit ihrer Gesetzlichkeit, mit ihrem Mystizismus oder sogar der fleischlichen Erniedrigung, die Christen dort vom Glauben abzubringen. Doch dem Apostel Paulus geht es nicht darum, dass du als Christ irgendeine mystische Erfahrung machst und dich dadurch besonders hervorhebst. Das haben genau die Irrlehrer probiert. Eine mystische Erfahrung macht dich zu etwas Besonderem. Du bist in einem höheren christlichen Stand. Dem Apostel Paulus geht es aber in dem Kolosserbrief allein darum, Christus zu erheben, seine Allgenugsamkeit in allen Bereichen zu lehren, damit du als Christ daran festhalten kannst. Du sollst also erfüllt sein mit dem Wort Christi. Es soll unter dir wohnen, nicht als ein Diener, sondern als dein Hausherr und dich anleiten, ein gottverherrlichendes Leben zu führen. Und wenn nun das Wort Gottes oder das Wort Christi reichlich in dir wohnt, dann hat es Folgen in deinem Leben und das sehen wir weiter in Vers 16. Dort schreibt uns Paulus, im zweiten Teil von Vers 16, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Sohn lieblich in eurem Herzen. Mit meinen Worten ausgedrückt, wenn du die Wahrheit der Bibel kennst, dann bist du auch in der Lage, dich und andere zu lehren, zu ermahnen und zu überführen. Und so war es zum Beispiel auch im Fall von John und Dave. John ging jeden Sonntag voller Freude in den Gottesdienst. Es war keine so große Gemeinde, es waren vielleicht 100 Leute. Doch weil er regelmäßig, also jedes Mal in den Gottesdienst ging, kannte er jeden Gemeindemitglied. Wenn auch nicht persönlich, dann zumindest mit dem Namen. Eines Sonntags bemerkte John, dass Dave schon seit einigen Wochen nicht mehr im Sonntagsgottesdienst da war und hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Und so hat er sich an einem Sonntag beschlossen, nach dem Gottesdienst Dave mal zu besuchen. Und als er dann nach dem Gottesdienst an Daves Haustür stand, klingelte, überlegte er kurz, was er eigentlich genau sagen soll. Und da öffnete er aber schon Dave die Tür, sagte ihm Hallo und ging voller Trauer wieder rein. John ging Dave hinterher und sieht, wie Dave sich neben seinem Kamin sitzt, der an ist, und traurig in das Feuer schaut. John nimmt sich einen Stuhl, setzt sich neben Dave und schaut auch in das Feuer und sagt kein einziges Wort. Es verging fast eine ganze Stunde, bis John aufstand, einen langen Haken nahm, der neben dem Kamin lag, und einen der Holzspalten aus dem Feuer zog, so weit weg vom Feuer wie nur möglich. Danach setzte er sich wieder hin, ohne ein Wort. Beide schauten nun sehr lange auf diesen einen Holzspalten, der nicht mehr im Feuer lag, und die Flamme wurde immer schwächer. Am späten Abend stand John nun auf, nahm wieder den Haken, packte das Holzstück und schob es wieder in die Flammen. Und dann sagte Dave: "Ich muss leider gehen, ich muss morgen arbeiten. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend." Dave blickte immer noch voller Trauer in diese Flammen und sah, wie auf einmal das Holzstück wieder anfing zu brennen. Er stand sofort auf, umarmte John lächelnd und sagte zu ihm: "Danke, John, für die Predigt. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder." Wir können uns gegenseitig belehren und ermahnen und uns zu guten Werken anleiten. Wenn das Wort Christi reichlich in dir wohnt, dann bringt es in dir die Weisheit hervor, genau das bei deinen Mitchristen zu tun. Der Apostel Paulus benutzt weiter in diesem Vers verschiedene Arten von Liedern, um deutlich zu machen, dass auch Lieder einen Menschen belehren können. Auch Spurgeon sagt zu diesem Bibelvers, dass die biblische Botschaft aus der Predigt mit einem geistlichen Lied unterstützt werden kann. Er selbst benutzt auch biblische oder Liedtexte in seiner Predigt, um seinen Punkt deutlich zu machen. Und er hat auch keinen Zweifel daran, dass durch den Gesang geistlicher Lieder ein Mann überführt werden kann von seiner Sünde, auch wenn er die ganze Predigt verschlafen hat. Wir sollten nicht vergessen, wie kompakt die biblische Wahrheit in einem Lied, in einem Psalm oder in einem geistlichen Lied gelehrt werden kann und wie einfach man sich daran erinnern kann. Wir können uns durch geistliche Lieder, durch Psalmen und Loblieder geistliche Wahrheiten besser merken. Gerade durch den Reim, indem man das ein Lied benutzt oder die Melodie erinnert, wird unsere Erinnerung unterstützt. Und ein weiterer Punkt, den Apostel Paulus hier auch sagen möchte, ist, dass der Gesang nicht einfach nur ein schönes Lied sein soll. Es ist nicht egal, ob vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst ein Lied von Helene Fischer gesungen wird, weil es schön ist. Der Gesang der Gemeinde soll genauso Gott verherrlichen. Es soll ein geistliches Lied sein. Und damit meint der Apostel ein Lied mit biblischer Wahrheit. Ein Lied, das theologisch gegründet ist in seinem Wort, in dem Wort Gottes. Es sollen Psalme gesungen werden, weil sie das Wort Gottes sind, dir Trost, Freude und Friede geben. In jeder Lebenslage. Man soll Hymnen singen, eine andere Übersetzung für Loblieder, weil sie die Ehre Gott allein geben. Auch hier wird nicht das gleiche griechische Wort für alle drei Gesangsarten benutzt, sodass wir sagen können, der Apostel Paulus wiederholt einfach nur dreimal das Singen, weil es ihm wichtig ist. Es sind tatsächlich verschiedene Arten von Gesang, die der Apostel Paulus hier benutzt. Der Ausdruck Psalm zum Beispiel, oder Psalmen singen, wurde meistens im Alten Testament so verstanden, dass ein Lied mit einem Instrument begleitet wurde. Im Neuen Testament einen Psalm zu singen, bedeutet tatsächlich, einen Psalm aus dem Alten Testament zu nehmen und zu singen. Als Hymne oder Loblied wird ein Lied gesehen, das Gott allein die Ehre gibt. Während ein Psalm zum Beispiel eine Geschichte ist, wo der Psalmist über Befreiung spricht, aus seiner Sünde, über seine schwierige Situation spricht oder über die Barmherzigkeit Gottes spricht, ist eine Hymne ein Lied, in dem gesungen wird, wie groß Gott ist. Ein Loblied richtet sich mit Ruhm und Lob direkt an Gott. Augustinus sagte zum Beispiel, dass eine Hymne, also ein Loblied, drei Eigenschaften hat. Es muss gesungen werden, es muss ein Lob sein und es muss allein an Gott gerichtet werden. Und die geistlichen Lieder, von denen Paulus spricht, sind Lieder mit biblischer Lehre als Grundlage für den Text. Manche Theologen machen den Unterschied zwischen Loblieder und geistlichen Liedern so. Loblieder sind an Gott gerichtet und geistliche Lieder richten sich mehr an den Menschen. Paulus spricht ja in diesem Vers von den verschiedenen Arten von Liedern. Aus all diesen Kategorien können Menschen überführt werden durch den Liedtext. Deswegen sollte die Musik nicht vernachlässigt werden in deiner Gemeinde. Es soll uns also nicht egal sein, welche Lieder wir singen. Du solltest beim Singen genauso dabei sein und auf die Worte achten, wie bei der Predigt. Für viele Menschen ist das Singen nur noch dazu da, ihr Talent in der Gemeinde zu zeigen, sich hochzustellen. Ich kann singen. Doch Singen ist eigentlich ein Zeugnis der Gnade Gottes in unserem Herzen. Und genau deswegen sollten wir auf den Liedtext achten. Meinen wir es wirklich so, wenn wir singen, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein? Oder möchtest du wirklich, dass Gott dich heiligt, wie er heilig ist? Willst du, dass er dich ändert durch seine Macht? Auch Lieder belehren oder können Sünder belehren, sie überführen von ihrer Sünde und sollten deswegen allein auf dem Wort Gottes ihre Grundlage haben. Aus dieser Wahrheit, das Wort Gottes reichlich in dir wohnen zu lassen, kommen wir nun zum zweiten Punkt heute. Zu was führt dich das Wort Christi? Und hier schauen wir uns den Vers 17 an. Und was immer ihr tut im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesu und dankt Gott dem Vater durch ihn. Der Apostel Paulus gibt uns in Vers 17 direkt ein Prinzip, zu was uns das Wort Christi führt. Du musst hier nicht lange überlegen, was meint er oder wie kann ich es verstehen. Was immer ihr tut, und damit meint er alles, was du tust, ob du sprichst oder ein Werk tust, mache das alles im Namen des Herrn Jesu. Wie für den Herrn selbst und gib Gott Dank dafür. Du sollst also nicht nur Dinge für Gott tun, die du in der Gemeinde machst, sondern auch Dinge, die du auf der Arbeit machst. Ob du zu Hause bist oder ob du zu Hause bist und aufräumst oder gerade für die Schule lernst, unterwegs bist zu einem Freund. Alles solltest du tun im Namen des Herrn. Christ zu sein bezieht sich nicht nur darauf, den Gottesdienst zu besuchen und das war's. Du bist als Christ mit der wichtigsten Aufgabe vertraut, alles für Gott zu tun, zu seiner Ehre und dankbar für alles zu sein. Und sehr viele Menschen fangen an, einen Unterschied zu machen oder eine Unterscheidung zu machen. Ja, ich bin Christ, aber ich denke, wenn ich auf der Arbeit bin oder wenn ich unter meinem Nachbar bin, wenn ich in der Schule bin, dann kann ich leben, wie die Welt lebt. Ich kann nach dem weltlichen Prinzip leben, ich bin mir selbst der Nächste oder jeder ist sich selbst der Nächste. Doch wir können diese Aussage mit keiner Bibelstelle untermauern. Du musst dein ganzes Leben dem Wort Gottes nach dem Wort Gottes führen. Und wenn es irgendetwas gibt, bei dem du Gott nicht die Ehre geben kannst, dann lass es. Auch zu diesem Vers hat Spurgeon eine wunderbare Auslegung gegeben. Er sagt, kannst du ins Theater gehen und das in den Namen des Herrn tun? Heute würden wir wahrscheinlich Kino sagen. Aber er erklärt weiter, wenn es irgendetwas gibt, wenn du irgendetwas für deinen Spaß unternimmst, kannst du das dann machen und Gott dafür danken? Kannst du für dein Vorhaben beten und nachdem du es gemacht hast, auch Gott dafür danken? Wenn du etwas nicht im Namen des Herrn tun kannst, dann tu es gar nicht, sagt Spurgeon. Ich denke, wir können heute zu vielen Christen sagen, dass sie nur Teilzeitchristen sind. Am Sonntag sind sie Christen und das war es aber auch schon. Warum sollte ich an einem anderen Tag ein Christ sein? Ich war ja in dem Gottesdienst oder habe am Montag ja keinen Gottesdienst, dann muss ich ja nicht nach Gottes Wort leben. Doch Gott fordert dich auf, dein Leben als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer zu führen. Und das sei dein Gottesdienst, sagt Paulus in Römer 12. Du sollst das an jedem Tag tun und an jedem Tag für den Namen des Herrn. Apostel Paulus schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und das passt auch zu unserem Prinzip. Wenn du etwas nicht tun kannst zur Ehre Gottes, wenn du für etwas, was du tun möchtest, Gott nicht Danke sagen kannst, wenn du etwas nicht in seinem Namen tun kannst, dann solltest du es gar nicht tun. Dieses Prinzip lehrt uns Paulus aus diesen Stellen. Deswegen sollte das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Du solltest damit gesättigt sein, damit der Heilige Geist sein Wort dazu gebraucht, in dir die Erinnerung hervorzurufen, damit du in jeder Phase deines Lebens dich an dem Wort Gottes halten kannst. Und ich hoffe, dass du verstanden hast, warum es Paulus wichtig ist, dass das Wort Christi reichlich in dir wohnt und wozu es dich führt. Und zwar alles im Namen des Herrn zu tun und dafür dankbar zu sein. Ich möchte meine Botschaft abschließen mit der Bibelstelle aus Epheser. Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Epheser 5, die Verse 15 bis 17. Seht nun darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum sei nicht unverständig, sondern sei verständig, was der Wille des Herrn ist. Amen.